Sehr cooles Thema. Haben bestimmt einige von euch auch noch gar nichts von gehört. There's a new player in town, Geldmarkt-ETFs. Ist eigentlich gar nicht so richtig neu, aber in der Vergangenheit hat es sich einfach nicht gelohnt. Hat keinen Sinn ergeben. Deswegen war es einfach nie Thema. Jetzt mittlerweile, wo die Zinsen gestiegen sind, macht eine Investition auf dem Geldmarkt immer mehr Sinn. Hallo ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einem neuen Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte diese. Falls dir also auch eine Frage unter den Nägeln brennt und die du loswerden möchtest, geh doch einfach mal auf madamemoneypenny.de/moneycall. Da findest du die Telefonnummer, kannst uns einfach eine Sprachnachricht schicken und dann landet die höchstwahrscheinlich hier schon in diesem Podcast. Heute habe ich auch wieder super tolle Fragen für euch mit dabei. Doch bevor wir damit loslegen, noch ein big, big, big Announcement. Und zwar im Laufe des Junis werden wir ein großes Update des Mentoring-Programms launchen mit neuen Inhalten, neuen Tools, neuen Live-Calls. Unter anderem, ich gebe euch mal kurz ein Sneak Peek, wir haben mit dabei das Bonusmodul zum Thema Grundsicherung. Da habt ihr, ich glaube, 3 Stunden Videomaterial zum Thema Versicherung, Riester, Rürup. Wie kann ich meine Versicherung eigentlich ganz gut einschätzen? Worauf sollte ich achten bei der Auswahl? Dann haben wir ja auch den Vertragscheck. Das heißt, wir checken 2 Bestandsverträge von euch, ja, individuell und geben euch eine Empfehlung, ja, ob ihr die Verträge loswerden solltet oder nicht. Klammer auf, 99% der Verträge draußen sind sehr überteuerte Provisionsverträge. Das heißt, da solltet ihr sowieso definitiv mal reinschauen. Es gibt das Gleiche auch noch in günstiger. In 99% der Fällen. Das ist also mit dabei. Wir haben neue und überarbeitete Inhalte zum Thema Entnahmeplan. Ja, wenn ich in Rente gehe, wie kriege ich dann eigentlich meine Kohle wieder raus? Wie kann ich das staffeln? Nochmal ein Update zum Thema Kinderdepot. Auf was sollte ich da achten? Ja, auf den Namen des Kindes? Ja, nein, vielleicht. Mit allen möglichen Optionen. Dann Einmalanlage oder Sparplan. Ja, da gibt es nämlich auch wieder neue Erkenntnisse, Statistiken, die einem genau sagen können, was mehr Rendite bringt und was nicht. Gibt es eigentlich gar keine 2 Meinungen darüber. Ganz brandneu, alles zum Thema Geldmarkt-ETFs, ist ja auch eine Frage hier jetzt gleich in dem Money Call. Dann grüne Investments, Staatsanleihen, nochmal einiges Neues zum Thema Steuern, Vorabpauschale, Teilfreistellung, ja, alles Dinge, die ihr berücksichtigen wollt. Zum Thema Rebalancing gibt es auch neue Inhalte. Und was super cool ist, es gibt 2 neue Live-Calls. Einen zum Thema alles rund um Ehevertrag, Scheidung, ja, also alles rund um das Thema Partnerschaft, wie ihr das regeln könnt, wie wenn ihr vielleicht gerade in der Scheidung seid oder kurz davor und so weiter, wie ihr euch da wappnen könnt. Da haben wir eine Top-Rechtsanwältin am Start, die genau den ganzen Tag nur das macht und euch ja sozusagen in den Calls kostenlos da mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Das ist der 1. neue Live-Call, den wir haben, und der 2. neue Live-Call ist alles zum Thema Erbe. Ja, wir haben ja ganz viele von euch in der Community und auch einige jetzt schon aktuelle Mentoring, die mit dem Thema Erbe konfrontiert werden. Da geht es wirklich viel darum, es ist einfach ein Mindset-Thema, es ist ein psychologisches Thema. Was mache ich wie, wann, wo? Welche Themen muss ich jetzt angehen? Wie kann ich dieses Geld vielleicht auch besser annehmen? Wie ist meine Einstellung zu diesem Geld und so weiter? Ja, also das ist richtig, richtig cool. Freut mich mega, dass wir das mit hinbekommen haben. Also 2 neue Live-Calls, einmal alles rund um Ehevertrag, Scheidung und so weiter und alles rund ums Thema Erbe. Noch on top zu den neuen Inhalten, die ich gerade schon vorgestellt hatte und zu dem Vertragscheck. Ihr bekommt natürlich auch weiterhin die 2 kostenlosen Events mit on top. Einmal der Mentoring Day, der einmal im Quartal stattfindet, und einmal der Alumni Day, der einmal im Jahr stattfindet. Und jetzt kommt eigentlich noch das Krasseste. Ihr habt bestimmt schon mal von Finance First gehört. Das ist ja unser, ja, sozusagen Best-Selling-Produkt von 0 auf 1 geschossen quasi. War innerhalb von 48 Stunden nach Launch absolut ausverkauft. Wir mussten die Anmeldung ja stoppen. Und zur Feier des Tages, aufgrund des großen Updates, bekommt ihr Finance First noch mit on top geschenkt. Unter einer Voraussetzung: ihr müsst euch bis zum 16.06. fürs Mentoring angemeldet haben. Nicht beworben haben, sondern ihr müsst drin sein. Ja, also habt jetzt noch ein paar Tage sportlich Zeit, euch dafür zu bewerben. Das ist der 1. Schritt. Ja, geht auf madamemoneypenny.de/mentoring Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal dann auf der Website, was da genau drin ist und so weiter. Ihr bekommt bis zum 16.06. Finance First on Top geschenkt. Und noch eine wichtige Zusatzinfo, ab dem 16.06. wird es auch eine Preiserhöhung geben. Das heißt, ihr könnt euch jetzt diese ganzen Updates mit den neuen Live-Calls mit Finance First on Top, was allein ja schon 999 Euro kostet, könnt ihr euch jetzt noch zum alten Preis sichern, weil ab dem 17.06. werden wir den Preis erhöhen. Also ich denke, lohnt sich doppelt und dreifach und vierfach, da mal reinzuschauen, sich zu bewerben. Ihr habt ja dann eh auch noch zwei Gespräche mit mir, nicht mit mir, sondern mit meinem Team, wo wir nochmal schauen, passt das Mentoring zu euch, seid ihr an der richtigen Stelle, können wir wirklich euer Problem lösen oder nicht? Und dann bekommt ihr das alles, was ich gerade aufgezählt habe, plus Finance First on top und eben noch zum alten Preis bis zum 16.06. danach dann zum neuen Preis. Und auch nicht mehr mit den Boni on top. Also, bewerbt euch, schaut es euch an und dann freue ich mich, wenn wir uns im Mentoring sehen. Und noch ein wichtiger Zusatzhinweis, also all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, gilt ja nur bis zum 16.06. Ihr habt aber auch noch einen Bewerbungsprozess davor. Ja, also plant das mit ein, dass dieser Bewerbungsprozess sicherlich auch nochmal so 10 bis 14 Tage dauern kann, weil es geht ja darum, ihr bewerbt euch, das ist einfach ein Formular, das könnt ihr jederzeit machen. Dann habt ihr aber schon das erste Telefonat, dafür gibt es begrenzte Slots. Dann habt ihr noch einen zweiten Call, schon ein erstes Beratungsgespräch, dafür gibt es natürlich auch nur begrenzte Slots, wo wir dann auch alle Zeit haben dafür, ja. Also macht jetzt bitte nicht den Fehler und denkt euch, naja, bis zum 16.06., dann kriege ich mal am 15.06., gucke ich mir das mal und kaufe das mal. Ihr könnt es ja nicht einfach so kaufen. Ihr müsst euch bewerben. Und dann gucken wir wirklich, ob das ein Fit ist, ob das wirklich passt. Und dann holen wir euch ins Mentoring rein oder halt auch nicht. Ja, also das nochmal vorab. Nicht, dass jetzt, wie gesagt, kurz vor Toreschluss alle Leute auf einmal kommen. Der 16.06. ist auch Montag und am Wochenende passiert sowieso gar nichts. Ja, also rechnet das bitte mit ein oder ihr braucht es eigentlich nicht mit einberechnen, sondern bewerbt euch einfach jetzt. Ja, bewerbt euch einfach jetzt, wo ihr es gerade hört oder wenn die Folge vorbei ist, dann mache ich jetzt schon mal die Website auf. Das sind eine Handvoll Fragen. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Das solltet ihr auf jeden Fall jetzt mal machen, bevor ihr da hinterherlauft. Und wie gesagt, wir bewerben das gerade sehr stark, nicht nur im Podcast, sondern auch auf allen möglichen anderen Kanälen. Und dadurch, dass es Gespräche gibt, sind die Zeitslots ganz natürlich begrenzt. Ja, weil logischerweise halt die Zeit einfach dafür vorhanden sein muss. Das nur nochmal vorab geschickt. Wie gesagt, ja, macht es so früh wie möglich. Nicht auf die Idee kommen, am 15.06. kaufe ich das Mentoring. Not happening ist halt nicht möglich. Also, wenn ihr schon immer mit dem Mentoring geliebäugelt habt oder es sich irgendwie cool für oder interessant für euch anhört, bewerbt euch und dann bucht euch euer kostenloses Erstgespräch. Der ganze Bewerbungsprozess ist natürlich kostenlos. Nur, dass ihr da zeitlich dann wirklich auch zu Rande kommt, weil ab dem 16.06., ab dem 17.06. Gibt es nichts mehr. Das könnt ihr mir glauben. nicht das alles zu dem Preis. Also gut. Und jetzt starten wir aber endlich mal dann los mit dem Money Call. Was sind die Themen in dieser Folge? Ihr habt mich gefragt, ich habe ja ein unaufgeräumtes Depot, ja, mit Überschneidung im Depot, was soll ich damit jetzt machen? Ich erkläre nochmal, warum das wichtig ist, keine Überschneidung zu haben und was ihr tun könnt. Welche Vor- und Nachteile haben Junior-Depots? Wie soll ich meinen Business-Notgroschen aufbauen? Und Geldmarkt-ETFs, sind die eine Alternative zum Tagesgeldkonto? Also viel Spaß mit diesem Money Call und viel Spaß hoffentlich mit eurer Bewerbung fürs Mentoring und dass wir uns dann da sehen.
Moin Natascha, hallo liebe Moneypennies. Ich habe eine Frage und zwar sieht es in meinem ETF-Depot ein bisschen drunter und drüber aus. Ich habe früher ein bisschen was ausprobiert und da liegen jetzt quasi noch ein paar Euros in irgendwelchen ETFs rum, die aber wiederum gleich sind mit ETFs, die ich noch sehr aktiv bespare. Jetzt ist quasi meine Frage, ob man diese paar Euros, die da drum liegen, ob man die einfach dann rausnimmt und quasi in die anderen ETFs investiert, die man jetzt aktuell bespart, dass man quasi einen größeren Topf hat, oder was ist das Schlauste, was man mit diesen Ausreißern machen kann oder mit dem Geld, das da noch rumliegt. Dankeschön.
Ja, eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Deswegen ist es natürlich so wichtig, am Anfang eine gute Struktur aufzubauen, die zu überlegen, welche Assetklasse möchte ich bedienen, anhand von welchen ETFs, ne, dass solche Überschneidungen halt idealerweise gar nicht passieren, weil das ist jetzt wieder mehr Aufwand. Plus, ich möchte mal sagen, ganz, ganz viele Anlegerinnen, die mal eben so in ETFs investieren, die haben höchstwahrscheinlich auch Überschneidungen drin, die wissen es aber nicht mal. Ja, du bist jetzt schon sozusagen fortgeschritten und weißt offensichtlich, dass da ein bisschen was doppelt ist. Vielleicht aber auch, weil die ETFs gleich heißen oder so. Aber ganz viele von euch da draußen, ja, schaut wirklich nochmal rein in eure Depots, schaut wirklich, ob es da Überschneidungen gibt oder nicht. Und mit Überschneidung meine ich halt nicht Überschneidung, ich bespare die gleichen ETFs, sondern Überschneidung, ich bespare die gleiche Assetklasse, ohne es zu wissen. Ja, also es kann sein, dass ihr zwei ETFs habt, die unterschiedlich heißen, unterschiedliche WKN und so weiter haben, aber beispielsweise beide die gleiche Assetklasse in den USA zum Beispiel bedienen oder in einer anderen Region oder in einer anderen Branche oder so, ja. Mit Überschneidung meine ich eben nicht nur, oh, ich bespare den gleichen ETF zweimal, sondern ich bespare die gleiche Assetklasse doppelt und dreifach, ohne es halt irgendwie zu wissen. So, und jetzt könnte man fragen, naja, aber warum ist das denn so schlimm? Naja, erstmal alles, was du nicht weißt über deine Finanzen, ist schlimm. Ja, wenn du etwas tust, ohne es zu wissen, ohne es so eingeplant zu haben, ist es erstmal immer schlimm. Und hier jetzt ganz konkret, ja, wie in meinem Beispiel gerade genannt, wenn du eigentlich denkst, ich investiere in Region A auf der Welt und in Region B auf der Welt und hast dir dein Depot so zurechtgelegt, deine Assetklassen so zurechtgelegt, dass du die so bedienen willst, ja, nebeneinander, was ja Sinn macht, weil wir wollen ja breit diversifizieren, also ja, über verschiedene Regionen auf der Welt, über verschiedene Branchen und so weiter, verschiedene Märkte, und du dir das so überlegt hast und es aber eigentlich eher so läuft, ja, also es da eine Überschneidung gibt, dann gehst du ein komplett anderes und viel höheres Risiko ein, als du eigentlich dir überlegt hast und dir anhand hoffentlich eines psychologischen Tests herausgefunden hast, wie hoch deine Risikobereitschaft ist. Ja, also da geht es dann komplett flöten, dass du bildest deine Portfoliostruktur nicht ab. Das heißt, du gehst ein anderes Risiko ein, als du eigentlich denkst. Und immer wenn du doppelt und dreifach in etwas investierst, bündelst du da natürlich Geld. Das heißt, da bündelst du auch das Risiko. Da liegt dann dein Klumpenrisiko, von dem du gar nicht weißt, dass du es hast. Ja, dann gehen die, investierst du auf einmal doppelt so viel Geld, wie du eigentlich dachtest, in beispielsweise den US-amerikanischen Markt. So, Tech-Markt meinetwegen, Nasdaq oder so, ja. Und dann geht diese ganze Branche mal richtig schön in die Knie, wie vor ein paar Jahren ja auch passiert. Und dann zieht es dein komplettes Depot mit runter oder viel mehr, als du eigentlich geplant hattest, weil natürlich jetzt dann doppelt so viel Geld da drin liegt, wie du eigentlich dachtest, dass drin liegt. So. Und wenn es dann runtergeht, dann geht ja doppelt so viel von deinem Depotwert, einfach gesprochen, jetzt runter, als eigentlich geplant. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Ja, also du kannst nicht so planen und so investieren. Es funktioniert einfach nicht. Und die Quintessenz oder die Konsequenz daraus ist dann halt, jetzt geht hier irgendwie alles den Bach runter, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, logischerweise. Ja, hast du ja auch einen Fehler gemacht. Und dann geht es richtig rund in der Krise, dein Airbag geht nicht auf, ja, dein Diversifikations-Airbag geht nicht auf und alles geht richtig schön den Bach runter und du musst verkaufen, weil du zu viel Risiko eingegangen bist. Und genau das wollen wir eben nicht. Und deswegen sind so Überschneidungen ziemlich fatal im Depot. Ja. Und wie gesagt, Überschneidung ist nicht, ich investiere zweimal in den gleichen ETF, sondern Überschneidung ist, ich investiere zweimal in die gleiche Assetklasse, ohne es zu wissen. So, also da schaut bitte nochmal wirklich sehr gründlich rein. Ja, gerade die mal so, ja, ich investiere mal ein paar ETFs und der klingt gut, dann nehme ich hier einen MSCI World und noch ein ACV und noch ein Emerging Markets. Ja, schwupps, hast du schon irgendwie alles doppelt drin, ja? Also, genau, dafür, um nochmal jetzt die Klammer zu schließen zu der eigentlichen Frage, das weißt du mal, warum ist es eigentlich ein Problem? Jetzt zu deiner konkreten Frage, du hast also erkannt, dass du da etwas doppelt bespart hast, dass es da Überschneidungen gibt, was sollst du jetzt machen? Na, du redest von ein paar Euro, da weiß ich jetzt nicht, wie viel ein paar Euro sind ein paar Euro 500 Euro oder 50.000 Euro, kommt auf die Perspektive drauf an. Wenn es jetzt wirklich ein paar Euro sind, ja, wenn du hier ein paar hundert Euro hast und da ein paar hundert Euro, dann würde ich sagen, im Sinne von keep it simple, ja, verkauf die Sachen, die du eh nicht mehr besparst, hast ja auch einen Steuerfreibetrag pro Jahr, den du ja durchaus auch ausnutzen kannst, verkauf das, ja, verkauf die ETFs und den Verkaufserlös investierst du dann halt wieder rein schichtest du dann um in die ETFs, die du eigentlich besparen willst. Also verkaufst die alten, die du loswerden willst, Cash kommt auf dein Konto und dieses Cash investierst du dann in die anderen ETFs, die du eigentlich besparen möchtest. Na, da fiel es, glaube ich, so ein Wort wie rausnehmen oder so. Ja, das klingt schon wieder nach, ich weiß nicht genau, wie das eigentlich funktioniert. Du nimmst nichts raus, ja, du nimmst nichts runter von irgendeinem Konto, sondern du verkaufst. Du musst auf den Verkaufen-Button klicken, um halt an dein Cash zu kommen. Das ist, denke ich, so der pragmatischste Weg, gerade wenn du vor allem ja jetzt vielleicht auch noch eher am Anfang stehst und demnächst vielleicht auch mal ein bisschen höhere Beträge investieren möchtest, auch monatlich macht es durchaus Sinn, eine Struktur zu haben, die halt einfach ist, weil wenn es ans Rebalancing und so weiter geht, ja, ist das total schlecht, wenn ihr da absolut Kraut und Rüben drin habt in euren Depots. Also schaut auf die Überschneidung, schaut da wirklich nochmal rein, nicht nur auf den Namen des ETFs, sondern guckt euch wirklich die Listen an, ja, geht von eurer Portfoliostruktur aus, Risikobereitschaft, Portfoliostruktur, dann bildet ihr die einzelnen Assetklassen ab. Wenn ihr das nach der vorgegebenen Struktur macht, die wir zum Beispiel auch im Mentoring lehren, kann es nicht zu Überschneidung kommen, weil dafür habt ihr den Plan, ja, in welcher Assetklasse und welcher ETF dafür gemacht ist und wie ihr den findet und so weiter. Wenn das jetzt bei euch nicht der Fall ist, müsst ihr euch da händisch ein bisschen durchfummeln, ist aber auch alles kein Problem. Aber es sollte auf jeden Fall gemacht werden, weil jegliche Überschneidungen, die nicht gewollt sind, die nicht aktiv so beschlossen sind, gilt es definitiv zu vermeiden. Und wenn es passiert ist, müsst ihr das auf jeden Fall korrigieren.
Hallo, ich habe zwei kleine Kinder und hätte eine Frage zum Thema Junior Depot. Es heißt ja, dass sie eventuell Nachteile beim BAföG haben, wenn sie zu viel Ersparnisse haben. Es läuft ja auch sie und nur die Kinder darauf Zugriff haben. Vielleicht könntest du mal erläutern, was der Vor- und Nachteil von Junior Depot ist oder ob ich nicht einfach zwei Sparpläne in meinem jetzigen Depot anlege für die Kleinen oder mit meinem Mann ein Gemeinschaftsdepot. Vielleicht ist das auch eine gute Lösung. Von, sagen wir mal, 250 Euro im Monat, wie viel sollte ich dann in ETFs für die Zukunft anlegen? Also würdest du eher dann 100 nehmen, kompletten Betrag, lieber Festgeld oder Tagesgeldkonto? Weil leider kriegen wir von unserem aktuellen Tagesgeldkonto kaum mehr Zinsen. Dankeschön.
Ja, investieren für Kinder, sehr schönes Thema, eines meiner Lieblingsthemen. Wie ihr wisst, bin ich ja der absoluten Meinung, oder was ist Meinung, ist eigentlich ein Fakt, ja, dass Eltern für die finanzielle Bildung ihrer Kinder zuständig sind und auch für die finanzielle Versorgung mal sowieso ganz generell und auch vorzusorgen, wie das ja jetzt in dieser Frage auch Thema ist. Es ist einfach eure Verantwortung, niemand anderes wird es machen und es ist eine sehr gute Idee, für Kinder schon einen ETF-Sparplan anzulegen. Ich gehe gleich nochmal auf ein paar Details drauf ein, um das schon mal vorwegzunehmen. Es wurde gefragt, die 250 Euro alles in ETF oder irgendwie aufsplitten, Tagesgeldkonto und so weiter. Meiner Meinung nach ist da ganz klar, ja, das Kind hat so einen langen Zeithorizont, da braucht es keinen Sicherheitsanker. Ja, 250 Euro, wenn es das ist, was sozusagen zu investieren gilt, ja, nicht noch Sparziel, Führerschein oder was auch immer, da stecke ich jetzt natürlich nicht drin, aber wenn jetzt die Frage ist, hey, wir haben jetzt 250 Euro pro Monat und die wollen wir fürs Kind anlegen, die sind nicht für irgendwas anderes, noch Führerschein, Klassenfahrten und so weiter, dann einfach alles in einen ETF-Sparplan rein, meiner Meinung nach, ja, weil da braucht es kein Tagesgeldkonto oder Sicherheitsding. Wofür denn? Ja, was soll denn passieren? Dieses Kind hat einfach noch so viel Zeit, bis es dann mal an die Kohle muss oder möchte. Da würde ich immer sagen, volle Kanone, Risiko innerhalb des ETF, innerhalb der ETF-Familie. Bitte nicht jetzt zwar alles in Krypto oder sonst irgendwelchen Kram stecken, sondern bleib schön beim ETF. Ja, wählt da einen breit diversifizierten ETF, wie immer eigentlich. Ich würde auch nur einen nehmen, das braucht ihr auch nicht aufsplitten, auch irgendwie zwei, drei oder so. Ja, das ist alles, macht es einfach. Deine 250 Euro, pack die halt rein. Und dann wird sich dein Kind auf jeden Fall drüber freuen. Also Daumen hoch, dass sie das Thema angeht, dass sie das macht. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, zwei wurden gerade schon genannt, auf den Namen des Kindes, quasi ein eigenes Junior-Depot einzurichten, was von Anfang an auf den Namen des Kindes läuft. Oder mit bei den Eltern mit zu besparen, einfach einen neuen ETF zu machen oder jetzt war, glaube ich, eine Frage nochmal ein Gemeinschaftsdepot oder sowas zu eröffnen. Oder es gibt ja sogar auch Anbieter, die das schon vorgefertigt sozusagen anbieten. Ja, wo ihr einfach sagen könnt, hier, ja, her damit 250 Euro und ihr kümmert euch schon drum. Um dem letzten Mal vorwegzugreifen, das würde ich persönlich auf gar keinen Fall machen, aus zwei Gründen. Erstens ist es teuer, ja, es kostet gut 1% von allem, was da reingeht. Und die normale Kosten von einem ETF sind so bei 0,25-0,3%. Und bei den Anbietern, klar, die wollen irgendwie auch ihr Geld verdienen. Das kostet dann halt eben ja diese Gebühr, was halt von dem Geld, von der Rendite für euer Kind dann einfach abgeht. Ja, ganz logisch, kommt dann halt aus dem Sparbetrag, nehmen die sich dann das halt ab. Das ist Punkt 1, viel zu teuer. Und Punkt 2 denke ich mir so, okay, Ja, wir reden hier über finanzielle Bildung, finanzielle Unabhängigkeit. Und wenn ihr als Eltern nicht mal in der Lage seid, einen einfachen ETF-Sparplan für eure Kinder aufzusetzen und somit die Verantwortung zu übernehmen, sondern es wieder abzugeben an irgendjemand anderen, wie zur Hölle wollt ihr euren Kindern finanzielle Eigenverantwortung beibringen? Wenn es wieder so, ja, da haben wir, ja, das macht jetzt irgendjemand, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, irgend so ein ETF und so, ja, boah, wird schon irgendwie passen, ja. Könnt ihr euch direkt mal angewöhnen, ja, macht ihr vor euch ja hoffentlich auch nicht. Warum solltet ihr es dann fürs Kind machen? Ja, also ihr macht euren ETF-Sparplan, euer Portfolio-Management und so weiter, macht ihr schön selber und das fürs Kind auch. Das ist ja nun wirklich überhaupt gar kein Aufwand. Mit einem ETF braucht ihr auch nichts rebalancen. Ja, das läuft einfach so durch. Sparplan einrichten, guten ETF aussuchen, auf kostengünstig achten und gut ist so. Ja, rein mit der Kohle. Kein Aufwand. Kein Aufwand und überhaupt kein Grund, irgendjemand anderes dafür zu bezahlen. Das war das. Dann gibt es jetzt, wie gesagt, diese zwei Methoden, auf den Namen des Kindes oder auf noch mit ins Elterndepot rein. Und beides hat Vor- und Nachteile. Ich habe dazu einen relativ langen Artikel auch bei uns auf der Website unter madammoneypenny.de/sparen-für-kinder. Findet ihr auch, wenn ihr einfach mal googelt, madammoneypenny sparen für Kinder. Das ist wirklich ein langer Artikel. Ich werde Ihnen jetzt nicht alles komplett durchgehen, aber da habe ich mal wirklich alles komplett aufgedröselt, auch mit allen möglichen Freibeträgen und so weiter. Aber es kommt ja dann schon noch auf die individuelle Situation so ein bisschen drauf an. Beispielsweise, das hattest du ja auch angedeutet in der Frage, was hat das für Implikationen aufs BAföG? Ja, es hat Implikationen aufs BAföG. Und zwar, wenn ein Kind studiert und mehr als 15.000 Euro Vermögen aufweist, im eigenen Namen dann. Ja, das ist ein Depot, gehört damit dazu, oder alle möglichen Sparkonten und so weiter gehören auch mit dazu. Das ist jetzt Stand 2023, diese Zahl, hat es keinen Anspruch auf BAföG. So, mit deinen 250 Euro pro Monat muss man hochrechnen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind, wie viele Jahre da noch bis zum Studium sind, aber angenommen, die sind jetzt gerade neu geboren sozusagen, du fängst jetzt schon direkt an, das zu besparen, was natürlich perfekt wäre. Und das Kind studiert vielleicht, wenn es 18 ist oder 19 oder so, dann bist du mit deinen 250 Euro natürlich schon weit über diese 15.000 Euro. Da reden wir eher über 90.000 Euro. Ja, ich habe mal 250 Euro pro Monat, 5% Zinsen, was durchaus realistisch ist, eigentlich noch ein bisschen zu tief angesetzt. Ansparzeit 18 Jahre sind knapp 90.000 Euro. Ja, Steuerninflation ist nicht mehr berücksichtigt. So, das ist also Punkt 1, ja, Implikation aufs BAföG. Dann Punkt 2, wenn dein Kind auch schon vor dem Studium Kapitalerträge erwirtschaftet, was mehr als 485 Euro pro Monat sind, wo man schnell mal hinkommt, ja, dann ist auch die kostenlose Mitversicherung bei der gesetzlichen Krankenkasse der Eltern futsch. Ist auch nochmal ein Kostenthema, ja. Also normal 485 Euro pro Monat Kapitalerträge. Dann ist die kostenlose Mitversicherung bei der gesetzlichen Krankenkasse futsch. Wissen, glaube ich, viele auch nicht. Ja, auch da geht es wieder darum, das auszurechnen. Das Ganze jetzt mal exemplarisch gesprochen, wenn wir bei diesen 90.000 Euro bleiben und sagen, ja, da kommen so 5% pro Jahr kommen da Kapitalerträge bei rum, dann sind wir da auch schon bei 375 Euro pro Monat. Also da kommst du schon relativ nah dran. Viel mehr dürfte es dann halt auch nicht sein. Ja, also wie gesagt, diese 90.000 Euro, 5% pro Jahr durch 12 sind dann 375 Euro pro Monat Kapitalerträge. Das würde jetzt noch unter diesem Freibetrag liegen, der ja bei 485 Euro ist. Aber dann kommst du halt schon auch da dran. Und vor allem in ein paar Jahren bist du dann halt drüber, ne? Also das kann man sich dann natürlich nochmal ausrechnen, finde ich. Ein großer Faktor muss man halt gegenrechnen, was kostet jetzt eine extra Versicherung bei deiner gesetzlichen Krankenkasse. Ja, also ne, ihr seht, es ist nicht einfach so ja und nein, sondern es kommt auf die Beträge drauf an. BAföG, Kapitalerträge in Bezug auf die Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenkasse. Privat ist ja egal, dann zahlt man ja eh. Ein Vorteil wiederum, das auf den Namen des Kindes zu laufen zu lassen, ist der Steuerfreibetrag. Ja, auch da, also jeder hat ja einen Steuerfreibetrag auf Kapitalerträge von 801 Euro. Das hat auch das Kind. Ja, das hättest du jetzt, ja, wenn du es jetzt komplett auf ein Depot machst, auch da wieder kommt es drauf an, wie groß ist denn dieses Depot, wie viel ist denn da drin, bist du da schon am Steuerfreibetrag des Jahres, kratzt du da schon dran, ja oder nein, das ist halt auch noch ein Thema, dass ihr dann halt mehrere Freibeträge hättet, wenn es auf den Namen des Kindes laufen würde. Das ist ein weiterer Faktor in diesem Spiel. Was passiert jetzt aber also, wenn ich das jetzt auf meinen Namen mitmache, ja, oder in Gemeinschaftsdepot, also wenn es halt eben nicht auf den Namen des Kindes ist, sondern bei den Eltern liegt, wie gesagt, und dann habt ihr, dann ist, ja, findet das Kind sozusagen steuerlich, inhaltlich nicht statt. Deswegen auch kein neuer Freibetrag. Es hat keine Implikation auf die gesetzliche Krankenversicherung, keine Implikation aufs BAföG, weil das Kind hat ja sozusagen kein Vermögen im eigenen Namen. Und was dann aber relevant wird, ist dann der Übertrag später mal mit dem 18. Geburtstag oder wann auch immer ihr das da machen wollt. Wenn das dann, weil es muss ja, sollte ja dann meiner Meinung nach dann irgendwie dann schon ans Kind übergehen. Das ist dann eine Schenkung. Ja, alles, was unter 400.000 Euro liegt, ist kein Problem. Da seid ihr noch unter dem Freibetrag. 400.000 Euro als Schenkung, ja, dieses Depot dann, der Depotwert zu einem bestimmten Stichtag ist dann da halt relevant. Alles darüber muss halt auch versteuert werden. Wenn jetzt die Großeltern das machen wollen, dann ist es nicht 400.000 Euro, sondern nur noch 200.000 Euro. Also, alles nicht so super trivial. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile. Wie gesagt, schaut euch das gerne nochmal in diesem Artikel hier an auf unserer Website. Natürlich behandeln wir das ganze Thema auch noch im Mentoring, wenn es dann wirklich darum geht, naja, welche ETFs denn dann? Und wenn es dann auch sagt, okay, ich mache es dann lieber in meinem Depot, wie kann ich das denn auseinanderklamüsern und so weiter? Wie stelle ich auch zum Beispiel bei mehreren Kindern irgendwie sicher, dass auch alle fair bedient werden und so? Das führt jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu weit, war jetzt auch nicht die Frage. Aber das sind, denke ich mal, so die wichtigsten Abwägungskriterien, die ihr euch überlegen müsst. Grundsätzlich aber Daumen hoch für genau diese Idee, für genau dieses Vorhaben. Ja, solltet ihr alle da draußen machen. Und vor allem, ja, so müsstet ihr natürlich vorher erstmal wissen, was ihr tut, wie ihr das macht, eure finanzielle Bildung erstmal aufpolieren, euch damit Wissen eindecken, um da auch das Richtige machen zu können, um auch da keine Fehler zu machen und natürlich euren Kids dann auch das Wissen einfach weiterzugeben. Am besten schon im Hier und Jetzt und nicht erst, wenn das Depot übertragen wird.
Hallo Natascha, hier ist die Lisa aus Berlin. Ich würde mich gerne selbstständig machen mit einer Fitnessplattform und würde mir dafür gerne ein Business-Notgroschen aufbauen. Die Frage ist, wie gehe ich da am besten vor und macht das im Businessbereich überhaupt Sinn? Ich habe nämlich mal gehört, dass es eventuell nicht so sinnhaft ist, so viel Geld auf seinem Geschäftskonto zu haben im Sinne der Wirtschaftlichkeit. Vielleicht kannst du mir da ja ein wenig helfen und mir da nochmal hilfreiche Antworten zu liefern.
Der Business-Notgroschen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung, selbstständig zu machen. Das ist ja ein sehr, sehr großer Schritt, auch ein mutiger Schritt. Und deswegen finde ich das eigentlich immer grundsätzlich ganz gut. Fitnessplattform klingt ja auch erstmal sehr interessant. Zu deiner Frage, Business-Notgroschen, also da würde ich nochmal unterscheiden, also grundsätzlich ja, Business-Notgroschen sollte vorhanden sein. Ja, wir bei Manda Moneypenny haben auch einen, der ungefähr ein Jahr reicht. Und das definiere ich als Unternehmen ist Krise, ja, irgendwas ist passiert. Wir müssen das Unternehmen alles so runterfahren, dass wir aber noch weiter existieren können. Ja, da sind jetzt keine geilen Kampagnen mit dabei oder keine Ausflüge oder keine Team-Events oder sowas. Aber ja, so, dass das Herz noch schlägt. Aber wir schaffen keine Sprints mehr und auch keinen Höhenlauf, aber das Herz schlägt noch, um die Krise auszusitzen, whatever. So definiere ich das, dass wir so viel Geld haben, um ein Jahr noch überleben zu können. Weil wenn man es nach einem Jahr irgendwie nicht aus der Krise geschafft hat, vielleicht ja, ist es dann auch einfach rum oder was. Ja, keine Ahnung. So, und das würde ich jetzt mal sagen für etablierte Unternehmen im Sinne von, da gibt es auch einen Kostenapparat. Wenn du jetzt sagst, ich starte jetzt gerade mein Business, dann hast du ja noch gar keine Kosten. Ja, Notgroschen ist ja dafür da, Kosten zu decken. Wenn du keine Kosten hast, brauchst du eigentlich auch keinen Notgroschen. Ja, also wenn du jetzt gerade dein Business bist, dann hast du ja erstmal deinen privaten Notgroschen. Hoffentlich. Den würde ich auf jeden Fall aufbauen, bevor ich irgendwie Job kündige oder sonst irgendwas mache. Ja, also dass du da wirklich für dich den privaten Puffer hast. Und dein Unternehmen bist gerade nur du. Woher soll jetzt auch der Business-Notgroschen dann sozusagen kommen? Du könntest natürlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob du parallel noch angestellt bist oder whatever, dass du sagst, ich baue schon mal aus meinem Privatvermögen ein kleines Polster nochmal an für das Business. Aber ich plädiere auch immer dafür, die Finanzen zu trennen. Du hast deine privaten Finanzen und du hast die Business-Finanzen. Und die Business-Einnahmen müssen auch die Business-Ausgaben decken, ansonsten ist es halt kein Business. Ansonsten ist es ein Hobby, ja, was du vielleicht mitfinanzierst, kann auch gut sein, aber das muss eine Entscheidung sein. Was ist es denn jetzt? Von daher plädiere ich dafür, das auseinanderzuziehen. Du hast privat deine Einnahmen, deine Ausgaben und dein Notgroschen. Du hast Business, deine Einnahmen, deine Ausgaben und irgendwann dann deine Notgroschen. An deiner Stelle, wo du jetzt gerade stehst, zu sagen, ich starte jetzt erst und auch mit einer Fitnessplattform und so weiter, ich weiß nicht, was für Kostenblöcke da auf einen zukommen, aber es klingt nach, ja, je mehr Kunden wir haben, desto mehr Kosten werden wir dann wahrscheinlich auch haben. Aber du musst jetzt nicht gerade irgendwelche Maschinen finanzieren oder so. Das heißt, du brauchst gerade eigentlich gar nicht so super viel Cash, würde ich jetzt mal so von außen so einschätzen. Du brauchst wahrscheinlich eher Leute, irgendwelche Entwickler, die das dann machen und so weiter. Die kann man am Anfang idealerweise mit Anteilen an der Firma beteiligen und so weiter. Lirum larum, long story short, wie ich es machen würde an deiner Stelle. Dein oberstes Ziel ist es natürlich, Product Market Fit herzustellen, ja, zu schauen, meine Idee, funktioniert die überhaupt, kann ich damit Geld verdienen? Und in dem Moment, wo du damit Geld verdienst, kannst du ja anfangen, deinen Notgroschen sukzessive aufzubauen. Ja, vielleicht nimmst du 10% der Umsätze pro Monat und packst die auf ein separates Tagesgeldkonto. Ja, und so kann sich das dann hochziehen. Und meiner Meinung nach muss das Unternehmen, wie gesagt, durch die Einnahmen in der Lage sein, A, die Kosten zu decken und B, auch noch Savings aufzubauen. Und so würde ich es dann auch handeln. Am Anfang brauchst du jetzt auch nicht 50.000 Euro Notgroschen. Du brauchst du irgendwann dann vielleicht im zweiten Jahr oder so. Und bis dahin hast du dann mit den 10% peu à peu das eigentlich aufgebaut. Zu deiner zweiten Teilfrage, soll man so viel Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen haben? Ja, soll man, wenn es für den Notfall gedacht ist. Es gibt dazu keine Alternative. Du kannst auf gar keinen Fall deinen Notgroschen investieren. So, du investierst das Geld fürs Business ins Business und in den Notgroschen sozusagen. Und darüber hinaus, wenn du irgendwann mal so große Cashbestände hast, dass du gar nicht weißt, wohin mit der Kohle, da kannst du ja auch noch ein ETF-Depot meinetwegen machen, aber da bist du ja noch lange nicht an dem Punkt. Lohnt sich meiner Meinung nach im sechsstelligen Betrag, wenn da Geld sozusagen rumliegt, weil das auf dem Tagesgeldkonto zu verschimmeln zu lassen, ist dann auch wiederum Quatsch. Aber der Notgroschen, der muss immer da sein, ja, der muss immer der gleiche Betrag sein, der muss sofort verfügbar sein, deswegen kommt er auf ein Konto, darf keinem Risiko ausgesetzt sein, deswegen auf gar keinen Fall investieren. Also ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, Notgroschen sukzessive aufbauen, Finanzen trennen, Privat-Business. Es gibt nur diese eine Brücke von Business zu Privat, und zwar dein Gehalt, das du dir auszahlst, wenn du dann angestellt bist in deinem eigenen Unternehmen, wie auch immer das Konstrukt ist. Ja, das ist Gehalt von A nach B von deinem Unternehmen. Dein Unternehmen ist dann dein Arbeitgeber hin zu dir als Privatperson. Das ist der einzige Link, den es gibt. Und alles andere ist separat. Separate Haushaltsbuchführung und so weiter. Ja, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das war ja gar nicht die Frage. Aber ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß bei deiner Gründung und drück natürlich die Daumen, dass das alles cool läuft in den nächsten Jahren.
Hallo Natascha, ich würde super gerne mal von dir wissen, was du zum Thema Geldmarkt-ETFs sagst. Ich habe selbst schon ein bisschen was drüber gelesen, bin aber auch ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Darum würde mich deine Meinung dazu interessieren und vor allen Dingen auch, ob das als Alternative fürs Tagesgeldkonto in Frage kommt. Danke!
Oh ja, Geldmarkt-ETFs, sehr cooles Thema. Haben bestimmt einige von euch auch noch gar nichts von gehört. There's a new player in town, Geldmarkt-ETFs. Ist eigentlich gar nicht so richtig neu, aber in der Vergangenheit hat es sich einfach nicht gelohnt. Hat keinen Sinn ergeben. Deswegen war es einfach nie Thema. Jetzt mittlerweile, wo die Zinsen gestiegen sind, macht eine Investition auf dem Geldmarkt immer mehr Sinn. Aber ich fange mal vorne an. Was sind eigentlich Geldmarkt-ETFs und ist eine Alternative zum Tagesgeldkonto? Also, Geldmarkt, wie es schon heißt, befasst sich sozusagen mit Geld. Ja, wir haben, ihr alle kennt den Kapitalmarkt, da geht es um Aktien beispielsweise. Dann gibt es den Geldmarkt, da geht es um Geld wie zum Beispiel Tagesgeld, ja, Kontenbewegung, Zinsen und so weiter. Jetzt war es so in der Vergangenheit, dass die Zinsen ja sehr, sehr niedrig waren und Tagesgeldkonto und so weiter sich eigentlich gar nicht so richtig gelohnt hat. Habt ihr trotzdem eure Notgroschen drauf gehabt, alles cool, aber das war jetzt nicht zur Vermehrung, sondern eher zur Sicherheit. Jetzt, seit 2023, haben wir ein bisschen ein anderes Bild, nämlich, dass Tagesgeld und Zinsen auf einmal wieder ziemlich interessant werden. Also es lohnt sich durchaus, das mit beizumischen, mit beizumixen als risikolosen Anteil an eurem Portfolio. Ja, das splittet ihr auf in risikobehaftet und risikolos. Und im risikolosen Bereich wären dann auch Geldmarkt, Tagesgeldkonto, Staatsanleihen und so weiter verhaftet. So, und das Instrument, um diesen Geldmarkt abzudecken, also quasi, ich sage es mal im einfachen Sinne, in Zinsen sozusagen zu investieren, dafür gibt es eben die sogenannten Geldmarkt-ETFs. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Ja, bei manchen geht es eher um kurzfristige Kredite, bei manchen geht es eher um kurzlaufende Staatsanleihen und so weiter. Ich versuche gerade, das zu erklären oder euch mit Details zu bombardieren, jetzt in der Kürze der Zeit hier. Das ist ein Teil unseres großen Updates im Mentoring-Programm, wo es nochmal sehr dediziert um Geldmarkt-ETFs geht. Da lernt ihr Vorteile, Nachteile, die Kosten, steuerliche Vorteile, die es übrigens auch gibt, worauf muss ich achten bei der Auswahl und so weiter. Das sind ja Stunden an Videos, da komme ich jetzt natürlich nicht drauf. Aber unterm Strich steht, ihr könnt anhand von Geldmarkt-ETFs, ich sage es mal, in den Zinsmarkt investieren, ja, in den Geldmarkt investieren, sodass ihr immer von steigenden Zinsen profitiert. Was versucht wird, ist nämlich den Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank abzubilden, abzudecken. Das heißt, wenn ihr jetzt investiert seid mit einem Geldmarkt-ETF beispielsweise, und der Leitzins liegt so bei 3%, ja, dann könnt ihr davon ausgehen, zumindest ist das Ziel, dass ihr da mit eurem Geldmarkt-ETF auch immer 3% so macht. Das ist sehr einfach dargestellt. Das ist doch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen komplizierter, weil dann auch die Kurse mit dazukommen und so weiter. Aber trotzdem ist das so die Idee dahinter. Ja, mal ins Pragmatische gebracht, was erübrigt euch das? Es erübrigt euch, Tagesgeldhopping zu betreiben und zu schauen, da gibt es aber 4%, da gibt es aber 5%. Ja, gerade schaukeln sich ja alle so ein bisschen hoch. Da hat ja auch keiner Lust, sich damit zu beschäftigen die ganze Zeit und immer Geld von A nach B zu schaufeln und hier ein Depot zu öffnen und da wieder einzuschließen und dann, jetzt doch wieder rückwärts und so und dann überbieten die sich. Das alles könnt ihr mit einem Geldmarkt-ETF sozusagen abbilden, in denen ihr quasi in diesen gesamten Markt investiert und somit durchschnittlich, das ist das Ziel, eben sozusagen so nah wie möglich am Leitzins der EZB zu sein und davon zu profitieren. So, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden in der Kürze der Geschichte. Ihr könnt es ja selber nochmal nachrecherchieren oder wie gesagt, im Mentoring erklären wir das natürlich alles auch nochmal alles sehr genau. Ist es jetzt eine Alternative zum Tagesgeld? Naja, it depends. Es kann eine Alternative sein zum Tagesgeld, definitiv. Wenn es jetzt nur so um die Zinsen geht, aber natürlich ist es auch kein Tagesgeldkonto, ja. Also wenn du an das Geld willst, musst du wieder Sachen verkaufen. Ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Ein ETF hat ja auch Kosten in sich und so weiter. Ja, also jetzt nur im Sinne von, ich mache jetzt alles in Geldmarkt-ETFs und habe kein Tagesgeldkonto mehr, ist natürlich auch vollkommener Murks, weil ein Tagesgeldkonto an sich allein für Notgroschen und so weiter und vielleicht auch für längerfristige Sparziele und so ist da weiterhin gut aufgehoben. Inwiefern es jetzt Sinn macht in eurer Portfoliostruktur, in eurem Mix mit anderen Asset-Klassen, solltet ihr euch auf jeden Fall im Detail nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, es gibt auch unterschiedliche Geldmarkt-ETFs. Geht es eher um Kredite, sind es eher kurzlaufende Staatsanleihen und so weiter. Sollte man sich schon anschauen, was dann in eurem Mix passt. Auch da, dass ihr nicht wieder was doppelt habt. Ja, also, dass ihr hier Staatsanleihen habt und da nochmal Staatsanleihen, ohne es halt so richtig zu wissen. Aber grundsätzlich, wenn die Frage ist, ist es erstmal grundsätzlich ein gutes Tool? Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, jetzt aufgrund der Zinswende macht es total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, da zu entscheiden, ob es reinpasst oder nicht. Meiner Meinung nach ist es ein super gutes Instrument unter gewissen Voraussetzungen, da halt vom Zinsmarkt zu profitieren. Also, wie gesagt, setzt ihr New Player in Town und zwar sehr attraktiver, solltet euch definitiv mit beschäftigen. Wie gesagt, machen wir auch im Mentoring, ist Teil des großen Updates, was jetzt im Laufe des Junis kommt und ausgerollt wird. Da lernt ihr alles über Geldmarkt-ETFs und wie ihr es auch in euer Portfolio mit einbindet, Vor- und Nachteile, Kombinationen, Staatsanleihen, Geldmarkt-ETFs, Tagesgeldkonto, wie kriege ich da eine gute Struktur rein, von vorne bis hinten, wie ihr es gewohnt seid. Also Geldmarkt-ETFs grundsätzlich Daumen hoch, wenn es natürlich wie immer vernünftig eingeplant ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Money Call ein paar Augen öffnen, fachlich, inhaltlicher Art, dass ihr einiges mitnehmen konntet zum Thema Kinderdepot, Geldmarkt-ETFs, Notgroschen aufbauen und so weiter. Haben wir wirklich einige coole Themen hier gecovert. Bevor ich euch entlasse und bevor ich auch nochmal zur Kundenstimme komme, zum Testi komme, wirklich nochmal die Erinnerung. Wie gesagt, wir haben dieses riesige Update im Juni. Nur noch bis zum 16.06. bekommt ihr diese diversen Boni, die ich aufgezählt habe, schon im Intro. Also neue Inhalte, zum Beispiel auch zum Geldmarkt-ETF. Ja, das ist natürlich dann im Standardprodukt mit drin, das ist jetzt kein Bonus, aber beispielsweise Finance First on Top geschenkt und so weiter. Das bekommt ihr natürlich nur bis zum 16.06. Danach gilt auch der neue Preis. Das heißt, jetzt ist sozusagen die Zeit, euch zu bewerben. Also bewerbt euch auch wirklich jetzt, weil der Bewerbungsprozess dauert ja auch nochmal in der Regel 1-2 Wochen. Also ihr könnt euch jetzt nicht heute entscheiden und morgen drin sein, so funktioniert das halt nicht. Ihr müsst wirklich schon den Vorlauf mit einplanen, dass ihr dann auch wirklich rechtzeitig zum 16.06. dann wirklich auch drin seid. Also jetzt mal schnell auf die Website hüpfen, euch bewerben und dann schafft ihr hoffentlich den Prozess und dann sehen wir uns hoffentlich im Mentoring-Programm. So, und wie immer ganz zum Schluss habe ich hier noch eine Stimme und zwar von Anna. Könnt ihr auch nachlesen, das ist auch bei Trustpilot, haben wir über 150 Bewerbungen mittlerweile. Das ist eine 5-Sterne-Bewertung hier. Dieses Mentoring ist das Beste seiner Art im deutschsprachigen Raum. Es wird dein Leben verändern, nicht nur im Bereich Finanzwissen, sondern auch in deinem bleibenden positiven Einfluss auf dein Berufsleben und Laufbahn, deinen Kontostand, deine Strukturorganisation und dein Familienleben haben. Dieses Curriculum gehört in die Bildung jedes Mädchens, junger Frau. Je früher du startest, desto besser. Ich bin knapp 40 Jahre alt, habe ein rentables ETF-Portfolio aufgestellt und laufe gerade auf mein Rentenziel zu. Liebes Team, bitte macht weiter so und empowert alle Frauen, ihre Finanzen selbst in den Griff zu nehmen. All das Armut ist real und wir verdienen ein gutes Leben im Ruhestand. So ist es nämlich. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Danke an euch alle. Wir freuen uns über Bewertungen und bis bald.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren. Gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.